Kleinsport, der Sportpodcast.
Hallo zur 81. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ja, es gab ein kleines sportives Wochenende mit interessanten Dingen passiert sind, die wir erfahren haben und ein Formel 1 Rennen. Kurz und knapp, ich begrüße erstmal am Mikrofon neben mir Fabian Kukowitsch. Hallo Fabian.
Moin moin.
Geht's dir gut?
Mir geht's fantastisch. Entspanntes Wochenende ohne Bundesliga, ohne eine Niederlage meines Herzensvereins.
Hey, das ist geil, oder? Du kannst heute irgendwo auf die Straße gehen und Leuten sagen, hey, Schalke hat dieses Wochenende nicht verloren.
Du glaubst gar nicht, wie viele, also ich bin ja in diversen Schalke-Gruppen drin, das war wirklich eins der entspanntesten Wochenenden, die es in jüngster Zeit gab. Also es ist wirklich Wahnsinn, was für ein Einfluss der Sport und der Verein auf einen haben kann.
Dazu könnten wir jetzt wiederum eine nochmal neue Folge machen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Schalke-Folgen wir schon gemacht haben. Und eigentlich das Gefühl ist von Folge zu Folge, es wird eigentlich immer schlimmer.
Es ist besser, dass wir das mal auslassen.
Naja, nur eine kurze Frage. Gibt es den Verein noch?
Es soll noch angeblich existieren. Die Geschäftsstelle steht noch, aber auch das kann sich minütlich ändern. Deswegen habe ich auch einen guten Live-Ticker offen. Mal gucken, wann dann wirklich die Lichter ausgehen. Aber aktuell scheint es noch zu existieren.
Aber da ist ja in den letzten Wochen auch wieder Wahnsinniges passiert. Ich habe von irgendwelchen Petitionen gehört. Ich habe ja in den letzten 4 Wochen so eine fußballnüchterne Zeit gemacht und habe nur so am Rand so die Sachen mitbekommen, denen man nicht ausweichen konnte. Ja, also das Streufeuer vom Fußball habe ich abbekommen. Unter anderem war dann halt eben Schalke 04 dabei, die irgendwie kein Tor geschossen haben, 20 Tore kassiert haben und irgendwie Petitionen für Rangnick. Hä? Erklär mal.
Ja, da könnte man wieder eine ganze eigene Folge drüber drehen, aber kurz und knapp. Es gab diese öffentliche Diskussion zwischen Aufsichtsrat und einer Gruppe, die mit Ralf Rangnick sich in Kontakt gesetzt hat, was der Aufsichtsrat zum Beispiel nicht getan hat. Und viele Fans, unter anderem ich zähle mich auch dazu, waren eben der Meinung, dass der Mann eben ja mit der Einzige oder der Beste auf jeden Fall ist für einen Neuanfang eben nach Abstieg. Und der Aufsichtsrat hat sich dagegen gesträubt. Es gibt viele Quellen, die das belegen, dass der Aufsichtsrat auch Angst um seinen eigenen Stuhl hat. Und weil Ralf Rangnick ist ja auch als jemand bekannt, der gern mal neue Strukturen schafft. Und dann gab es eben diese Petition von einem gewissen Twitter-User, mit dem ich auch seitdem in Kontakt stehe. Also ja, ich denke, falls er das hören sollte, ich denke, man kann uns schon als mehr oder weniger Freunde bezeichnen, jetzt nicht die dicksten, aber wir stehen schon in Kontakt so und da sind über 50.000 Unterschriften zusammengekommen und gab es auch einen Bildartikel zu, der hat die dann am Stadion an der Glückaufkampfbahn übergeben. Und ja, gab ein bisschen mediales Tabu-Sasa, wie immer bei Schalke. Und aktuell geht's drunter und drüber. Ja, der Aufsichtsrat sucht weiter nach einer Lösung. Ralf Rangnick hat Schalke bis auf Weiteres derzeit abgesagt. Ich denke mal, im Juni, wenn dann eben Mitgliederversammlung ist, neuer Aufsichtsrat zum Teil gewählt wird, dann wird's nochmal genauso heiß zugehen. Und es stehen mal wieder, ja, wie immer eigentlich spannende Wochen bei dem Verein aus Gelsenkirchen an.
Aber wieder die Frage, ne? Wie hält man das aus? Wie um alles in der Welt hält man diesen Scheiß aus? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja,
irgendwann gewöhnt man sich dran. Also das ist wirklich eigentlich die einzige Erklärung. Und du hast ja zum Glück, daran mangelt es bei Schalke ja nun wirklich nicht, du hast zumindest mal Gleichgesinnte, die mit denen du deinen Schmerz teilen kannst. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn du jetzt alleine wärst, ne, ich muss gestehen, der die Petition gestartet hat, der kommt aus Bremerhaven, ist Schalke jetzt nicht so präsent. Aber hier in NRW, ich wohne jetzt am Niederrhein, auch hier gibt es genug Fans, mit denen man sich drüber austauschen kann. Und gerade in diesen Zeiten gibt es ja auch das Internet und da findet jeder schon seinen Leidenspartner.
Also, wir lernen wieder, geteiltes Leid ist immer noch halbes Leid. Vielleicht ist es auf Schalke aber auch das doppelte Leid. Wer weiß das schon? Ja, was hast du denn sonst noch so vom Wochenende fußballtechnisch mitbekommen? Möchtest du das sagen, was wir dieses Wochenende wahrgenommen haben?
Es hat ja einen Grund, warum Schalke 04 und die Bundesliga nicht gespielt haben. Und zwar, weil der DFB auflief zur WM-Qualifikation. Ja, ich habe zugegebenermaßen das erste Spiel so im Hintergrund laufen gehabt. Das zweite habe ich zugegebenermaßen dann nicht geschaut. Da soll es ja auch eine Aktion gegeben haben. Aber die Aktion, die auf jeden Fall für mehr mediale Aufmerksamkeit, zumindest nach meinem Empfinden, gesorgt hat, war die Trikotaktion beim, ja, kann man sagen, beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel gegen die Isländer, wo die Spieler sich quasi, ja, wie erklärt man das für Leute, die es nicht mitbekommen haben, sie haben sich Human Rights auf die, also es war eine Gesamtbotschaft, sprich ein Spieler hatte ein H, der andere U, der andere M und so weiter. Und am Ende kam eben der Schriftzug Human Rights dabei raus. Anspielen soll das natürlich auf die Geschichte in Katar, auf die WM-Stadien, die dort gebaut werden. Und ja, vielleicht fange ich da einfach kurz an. Also an sich, das Zeichen ist ja wirklich, ich glaube, da hat ja kein Mensch was gegen. Ja, also ich glaube, kein Mensch hat was dagegen, dass jemand sich positioniert und da jetzt nicht seine Stimme, aber doch kommunikativ Position einnimmt gegen diese, ja, ist ja wirklich Sklaverei, ne? Anders kann man es ja wirklich nicht betiteln. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Worte sind gut, aber Taten sind besser, ne? Also ich glaube, kein FIFA-Funktionär wird das nachhaltig beeinflussen / interessieren, was da die DFB-Elf sowie die Norweger da für T-Shirts anhaben, wenn sie dann 2022 trotzdem brav hinreisen, ja. Und ob das dann auch so sinnvoll ist, das Ganze mit einem Making-of-Video auf YouTube zu begleiten, ja, wo die Spieler wirklich auch in Szene gesetzt werden und im Nachhinein auch Interviews geführt werden, wo dann gesagt wird, ja, ein Boykott müsse 10 Jahre, käme 10 Jahre zu spät, ist ein O-Ton von Joshua Kimmich. Das macht das Ganze wieder relativ sinnfrei und ist alles überhaupt keine gute Strategie vom DFB, von Oliver Bierhoff, und bestätigt viele, unter anderem mich auch, einfach in dem Bild, dass man da irgendwie versucht, sich aus der Affäre zu drehen, aber das kriegt der DFB und wahrscheinlich auch alle anderen Nationen. Für die Norweger gilt da das Gleiche, das habe ich auch auf Twitter so gesagt. Also keiner hat was dagegen, dass jemand diesen Protest macht und diese Stimme erhebt. Aber wenn am Ende dann keine nachhaltigen Taten folgen und du dann wie jede andere Nation dorthin reist und hilfst, dieses Turnier auch stattfinden zu lassen, diese, ja, man muss es ja wirklich so sagen, diese Menschen da sterben zu lassen, dann bringen deine Trikots, deine T-Shirts leider auch wenig bis gar nichts.
Also da hast du jetzt schon viele Dinge angesprochen. Also es fängt schon mal, finde ich, erstmal, oh Gott, wo fängt man da genau an? Also es ist ja so viel, ja, was einen empört und ärgert und fassungslos macht. Also es fing an mit den Norwegern, die tatsächlich auch auf den T-Shirts den Namen Katar erwähnt haben. Oder irre ich mich da?
Ich google das mal eben.
Ja, google das mal. Weil
aber so lange kannst du weiterreden.
Naja, ja, ich kann auch so lange weiter schweigen oder mir am Kinn kratzen. Moment, hört man das? Ja, hört man, ne? Also jeweils, ich sag's mal so, ich kürze es mal, bevor du es auch schon mit den Norwegern sagst, wenn man Human Rights auf seine T-Shirts schreibt, ja, nett, ja, nett. Aber ich finde, das ist ungefähr genauso wie nicht Black Lives Matter, sondern All Lives Matter, ja. Warum benennt man es nicht beim Namen Katar? Warum schreiben die...
Ich muss kurz sagen, auf Norwegens Shirt stand Human Rights on and off the pitch. Also Katar wurde dort,
okay, ich, nicht erwähnt. Okay. Dann nehme ich das jetzt mal zurück. Aber nichtsdestotrotz, dann ist es genau so eine leere Blase. Wobei die Norweger das im Vorfeld auch schon deutlicher auch angesprochen haben, bevor sie diese T-Shirts getragen haben. Insofern ist es nicht ganz falsch, was ich vorher auch gesagt habe. Aber... nichtsdestotrotz, das, was die deutsche Mannschaft da gemacht hat, ist meiner Meinung nach das textilartige All Lives Matter. Warum sagt man nicht, in Katar laufen Dinge schief und bevor das nicht ausgelöscht ist, dieses Problem, fahren wir da nicht hin? Human Rights. Ja, was ist denn Human Rights, bitteschön, ja? Also ich meine, und da sind wir schnell bei Joshua Kimmich, der gerade vor ein paar Wochen noch beim FIFA World Cup der Mannschaften selber in Katar gespielt hat, und dieser junge Bengel, was ist der Gradmesser zu sagen, vor 10 Jahren war ein Boykott noch in Ordnung, jetzt nicht mehr. Und nach meinem Gutdünken und nach meinem Wissen und nach meinem Kenntnisstand, wie Schabowski damals gesagt hat, nach meinem Kenntnisstand gilt auch ein Boykott jetzt. Also wenn du jetzt einen Boykott machst, ist es jetzt ein Boykott und nicht erst vor 10 Jahren oder schon vor 10 Jahren. Also du kannst ihn jederzeit machen. Ich kann jetzt in eine McDonald's-Filiale nicht reingehen mit 1000 anderen Leuten, statt da reinzugehen und zu sagen, hey, ab heute gehe ich da nicht mehr rein. Also das finde ich, das zeitlich irgendwo festzumachen, ab wann sozusagen die Uhr abgelaufen war, keinen Boykott mehr zu machen oder das nicht mehr zu kritisieren, finde ich sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig dann aber so ein T-Shirt anzuziehen und so eine halbseidene Aktion zu machen, bringt mich wirklich zum Kotzen. Ich muss mal ganz straight sagen, ich bin so wütend über diesen ganzen Unfug. Man kann nicht bei dieser Qualifikation mitspielen, um dorthin fahren zu können und auf der anderen Seite zu sagen, ja, Human Rights. Also am besten noch so ein Hashtag, ja. Dafür ist die deutsche Mannschaft ja berühmt. Und ich habe keine Ahnung, was da den Leuten durch den Kopf geht. Also wer soll denn so blöd sein und die Nummer abnehmen? Kannst du mir das sagen, was die denken?
Ja, ich habe da eine ganz interessante Beobachtung gemacht, finde ich nämlich. Und zwar, ich habe das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, die Wahrnehmung, dass die deutschen Fans oder die deutschen Verfolger der DFB 11 das Ganze auf jeden Fall kritischer beobachten. Nicht nur das, sondern auch alles andere, was die DFB 11 macht. Und Verfolger im Ausland allerdings, also ich habe zwei spanische Kolleginnen und die verfolgen auch sehr, sehr gerne die Nationalmannschaft. Die verfolgen das zum Beispiel gar nicht so kritisch, weil sie zum einen, glaube ich, nicht wissen, wie, ja, was heißt, wie der DFB tickt, aber ich würde behaupten, jeder deutsche Fußballfan hat Minimum schon mal eine negative Erfahrung mit dem DFB gemacht, oder die meisten zumindest.
Da brauchst du ja nur im Fernseher einschalten und dir mal so ein Länderspiel angucken, was da auf der Tribüne für eine Stimmung gemacht wird. Also die negative Erfahrung sollte jeder ein paar Mal gemacht haben.
Ja, und da habe ich das Gefühl, also ich habe sie jetzt nicht gefragt, muss ich gestehen, aber zumindest was ich den Twitter-Reaktionen da entnehmen kann, haben ausländische Fans das natürlich, ich sage jetzt mal stolz retweetet, so ja, die DFB 11 positioniert sich dagegen und so. Ich weiß nicht, ob das ein kultureller Unterschied ist, aber auf jeden Fall fällt das doch deutlich auf, dass gerade die deutschen Fans auch zu Recht natürlich meiner Meinung nach da viel, viel kritischer mit umgehen. Hängt vielleicht natürlich auch damit zusammen, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, wenn du natürlich Spanier bist und die spanische Nationalelf macht das eben nicht, ja, und der DFB macht das dann, dass du dann natürlich den Vergleich hast, okay, DFB macht es, Spanier macht das nicht. Wir haben dann natürlich den Vergleich, okay, DFB macht es, aber fliegt dann trotzdem hin. Es kommt dann vielleicht wahrscheinlich immer auf die Stufe an und die Vergleiche, die du persönlich zu deinen Referenzen ziehen kannst. Da bin ich jetzt auch kein Experte für, aber ja, so weit traue ich mich dann einfach mal in meiner Kulturbeobachtung. Mm-hmm.
Also ich mache noch eine andere Beobachtung. Die Deutschen sind mal wieder die größten Nachmacher. Also ich meine die Norweger
machen zumindest die DFBler, ja.
Also wirklich mies, einfach mies. Also du kannst nicht jetzt hier draußen eine coole Aktion machen, wenn du der Zweite bist. Wer war nochmal der Zweite auf dem Mond? Wer war der zweite Formel-1-Weltmeister nach Fangio? Wer weiß das? Ja, niemand weiß es. Mhm. Und das ist genauso blutleer. Wie eigentlich alles, was der DFB da macht. Es ist total peinlich, ja. Also jetzt erst eine T-Shirt-Aktion zu machen, nachdem das kleine Fußballland Norwegen da herangeprescht ist. Gut, für die Norweger ist es vielleicht einfacher, das zu machen, weil sie sich wahrscheinlich ja nicht qualifizieren, als die DFB-Elf sich nicht qualifiziert. Aber nichtsdestotrotz, also erst jetzt dann damit rauszukommen, ich meine, haben die Leute in den letzten Jahren irgendwie verpennt, was da auf den Baustellen in Katar los ist? Das ist doch unfassbar.
Ich muss mal eben, auch eine Lanze brechen. Also ich glaube, viele haben da auch eine falsche Perspektive. Ich meine, natürlich, es ist ja kein Geheimnis, ja. Nehmen wir einfach mal an, eine Mannschaft, meinetwegen auch der DFB, würde dort nicht hinfahren, dieses Turnier boykottieren. Es ist ja logisch, dass das finanzielle und auch bezüglich der FIFA prestigetechnische Konsequenzen haben würde, wahrscheinlich sogar gravierende. Aber den Gewinn, den du sowohl moralisch machst, als auch bei anderen Nationen, vor allem uns Fans, also ich kann jetzt mal offen gestehen, also wenn der DFB wirklich so weit gehen würde, einfach nur theoretisch und das boykottieren würde, das würde mich auch ein Stück näher zur Nationalmannschaft bringen, von der ich sowieso aktuell relativ distanziert bin. Wie gesagt, ich habe vom Wochenende ein Spiel so halb im Hintergrund laufen gehabt, das andere gar nicht. Also das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest mal Deutschland intern, also für die deutschen Fans, ein riesiger Push, aber wahrscheinlich ist dann am Ende leider Gottes die Internationalisierung durch natürlich auch im Fernsehen da auftreten bei einer Weltmeisterschaft wahrscheinlich lukrativer und wichtiger. Aber ich glaube, das ist so eine falsche Beobachtung von vielen Leuten, die immer so sagen, ja, ein Boykott wäre nur sinnfrei und würde nichts bringen und so. Also die Stimmen gibt es ja auch. Also mich als Fan würde das absolut, absolut freuen und auch ein Stück näher zum DFB und zur Nationalmannschaft bringen.
Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch den Vorteil, du kannst wirklich mal was machen, du kannst endlich mal glaubwürdig sein und nicht immer nur irgendwelche leeren Versprechungen machen. Und ganz im Ernst, den DFB, der kann sich auch mal eine Nichtqualifikation leisten. Also
total.
Das schaffen andere Nationen. Frag mal die Italiener, die sind jetzt auch nicht gerade irgendwie am Boden zerschellt nach der letzten Nichtqualifikation für die WM in Russland. Aber also was da jetzt sportlich abgeht, interessiert mich schon mal gar nicht. Gegen Island, Rumänien, jetzt kommt noch Nordmazedonien. Also das sind jetzt auch nicht gerade prickelnde Spiele. Aber selbst wenn es jetzt eine Qualifikationsgruppe Frankreich, England, Italien gegen Deutschland wäre, gucke ich mir das nicht an. Ich schaue es mir nicht an. Das ist jetzt mein Boykott, dass ich da einfach nicht dran teilnehme. Ich will auch die sportlichen Dinge gar nicht weiter kommentieren. Ist mir egal, ob da jetzt neue Nationalspieler dazu kommen, alte wieder spielen, alte nochmal hinzukommen könnten, ob Löw geht, kommt oder bleibt. Ist mir scheißegal. Ja, aber wenn der DFB auf irgendwas aufmerksam machen will, muss er auch konsequent sein. Und das hier ist einfach nur peinlich und vielleicht ein etwas räudiger Versuch, irgendwie in die sozialen Medien wiederzukommen, um Empörung zu erzeugen. Aber das ist nicht gerade die PR, die der DFB meiner Meinung nach gerade aktuell gebrauchen kann.
Nee, total nicht.
Amen. So. Das nächste Thema, also du hast es nicht gesehen, ich habe es gesehen, aber ich würde gerne trotzdem mit dir darüber sprechen, ist die Dokumentation, das aktuelle Sportstudio Die Doku, und zwar wie Hopp zur meistgehassten Figur im Fußball werden konnte. Und zwar hat dort Jochen Breyer, Moderator vom aktuellen Sportstudio, mit einer Doku gemacht, und man hört ihn auch permanent im Off und er führt die Interviews in dieser Dokumentation. Geht es darum, um dieses seltsame Spiel Hoffenheim gegen Bayern 0-6 letztes Jahr, wo die letzten 20 Minuten nur noch der Ball hin und her geschoben wurde. Ein damals schon sehr, sehr seltsames Spektakel. Hintergrund, die Bayern-Fans, also wer das jetzt nicht gehört hat, ist selber schuld, aber ich sag's trotzdem nochmal, die Bayern-Fans, die Ultras haben letztes Jahr sich mit den Dortmund-Fans solidarisiert, die aufgrund der sogenannten aufgehobenen Kollektivstrafen 3 Jahre nicht mehr nach Hoffenheim fahren dürfen. Und in der Dokumentation wird auch das Verhältnis zwischen Hopp und den Fans, den Ultras und hin und her und auch der Abend in Sinsheim reflektiert. Es kommt der Sky-Kommentator Diekmann zur Sprache, der zugibt, dass er vor dem Spiel schon irgendwie was gehört hat, dass da was kommt, und er sich gewundert hat, dass er bei der Instruierung zu dem Spiel sehr häufig von den Hoffenheimern gehört hat, was für ein toller, wohltätiger und gönnerhafter Mensch Dietmar Hopp doch sei. Und Uli Hoeneß hat 2 Tage vor dem Spiel von den Ultras erfahren, dass was passieren wird, dass es einen Protest geben wird. Uli Hoeneß hat die Hoffenheimer informiert, Hopp wusste Bescheid. Beide Vereine wussten Bescheid, der DFB wusste Bescheid, alle wussten Bescheid, und trotzdem waren alle extrem inszeniert überrascht, dass dann auf einmal diese Spruchbänder kamen. Und dann sind sie ganz spontan raus aus dem Stadion und wieder rein und haben sich dann verbrüdert. Rummenigge und Hopp auf dem Platz, Hand in Hand. Dramatische Bilder. Aber jetzt im Nachhinein erfährt man, alles inszeniert. Man wusste Bescheid. Wie denkst du darüber, über so eine News?
Ja, es bestätigt einfach nur das Bild, was viele und ich auch von der, ja, ich gehe jetzt einfach mal so weit, von der Elite vom deutschen Profifußball haben. Ne? Also verwundert es viele Zuschauer. Ich glaube, viele hat es nicht so vom Stuhl gehauen, wie es normalerweise sollte, ja. Also dass das sowohl von Uli Hoeneß gegenüber den Münchner Ultras ein extremer Vertrauensbruch ist, also was wirklich von den Ultras auch, also ich habe da jetzt nicht den direkten Kontakt, aber ich denke, ich kann mir da genug eine Meinung drüber bilden, dass das wirklich ein krasser Vertrauensbruch ist vom eigenen Vereinsboss, der auch wirklich relativ angesehen ist bei den Münchnern, um eben Dietmar Hopp da zu beschützen. Ich meine, man muss das ist ja eine ganze Thematik, die man von vorne aufrollen müsste. Ja, also ich glaube, kaum, dass sich alle diese Spruchbänder explizit gegen die Person, den Menschen Dietmar Hopp richten, sondern er ist ja mehr oder weniger so eine Symbolfigur für den modernen Fußball in Deutschland, ja, was er eben mit Hoffenheim gemacht hat. Und es ist einfach, also ich fand das damals schon, es hat für mich nicht die Strahlkraft gehabt, die, glaube ich, erwünscht war. Ja, also wenn ich das einfach mal in Relation setze zu anderen Geschichten, wir haben genug Vorfälle jährlich in jeder Saison, wo es andere Eklats gibt, ja, seien die rassistischer, sexistischer Natur, da gab es schon alles Mögliche, wo teilweise, was ja jetzt auch letztens diskutiert wurde, dass ein Gladbacher Co-Trainer da bestraft wurde, um ein paar Frauenteams, glaube ich, zu trainieren. Da muss man sich natürlich auch fragen, weiß ich nicht, wo der DFB lebt, ja, also was die Moralen und die Prinzipien sind, die man sich da setzt. Also man sagt, okay, Spruchbänder gegen Dietmar Hopp, ein Mäzen von der TSG Hoffenheim, die sind nicht okay, da stellen wir uns gegen. Aber bei teilweise rassistischen Kommentaren spielen wir weiter, bei sexistischen Aktionen spielen wir weiter, bei, ich weiß es nicht, es ist alles so unfassbar traurig, Martin. Es ist so eine Frage der Prinzipiensetzung. Ja? Wo setze ich meine Prinzipien? Und wenn ich meine Prinzipien nur darin setze, dass ein 70-jähriger, ich weiß nicht, ob es ein Millionär oder Milliardär ist, um ehrlich zu sein. Der auf einem Spruchband beleidigt wird, wenn ich da sage, okay, da setze ich meinen Stopp, aber dann bei anderen Sachen, die rein von dem moralischen Wert dahinter und von der Denkweise dahinter noch viel tiefer gehen, dass ich die dann akzeptiere oder zumindest mal, wenn ich die das vergleiche, viel weniger hart bestrafe, dann muss ich mich fragen, wo sind meine Prinzipien, wo steht meine Moral, wo stehe ich, wo positioniere ich mich da? Und dann, finde ich, sieht man, wo sich der Profifußball, zumindest mal die Elite davon, zum großen Teil positioniert und befindet. Und ich denke, die Mehrheit der Fans oder der Verfolger des Fußballs kann und wird das wahrscheinlich auch überhaupt nicht gutheißen.
Mich bringt es auf jeden Fall wieder an den Punkt, wo ich vor ungefähr einem Monat war, als ich gesagt habe, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock mehr auf den Fußball. Ich habe keinen Bock mehr, Fußball zu gucken. Also zumindest Profifußball, weil dieses ganze Schmierentheater eigentlich noch schlimmer ist, als ich mir das vorgestellt habe und vorstellen kann und noch peinlicher ist. Also erinnerst du dich noch an die Aktion mit dem Lautsprecher, der in Hoffenheim aufgestellt wurde vor den Dortmund-Block, um die Dortmund-Rufe zu übertünchen? Nach der Dokumentation musste der nochmal die Frage stellen, war das wirklich nur so ein armer Sportwart, der da eine kleine Guerilla-Aktion gemacht hat, ohne den Verein vorher zu informieren?
Nein,
so oder das kann ist gar der nicht Verein sein, heutzutage. Da? Also das ist so ultra peinlich. Und wenn man versteht, dass so ein Typ wie Hopp auch mit so ein Türöffner war für dann diesen komischen Club da aus Ostdeutschland, ich meine nicht Union Berlin, es vergeht mir wirklich die Lust. Ja, es vergeht mir die Lust, auch wie großzügig der DFB und die DFL solchen Konstrukten bereitwillig die Tür aufhalten, um in ihren elitären Club zu kommen, um da Geld hineinzupumpen. Und wirklich, ich verliere immer mehr Lust. Ich bin wirklich jetzt am Überlegen, jetzt nach dem Sabbatmonat ohne Fußball, wie ich da jetzt weitermache. Ob ich jetzt sage, ich gucke überhaupt keinen Fußball mehr oder ob ich nur Amateurfußball gucke oder ob ich nur noch meinen Lieblingsverein gucke und danach den Fernseher ausschalte. Es ist also in jedem Fall fühle ich mich echt wirklich räudig, wenn ich auch nur eine Sekunde eigentlich weiter irgendwas davon konsumiere. Champions League, was sind das für Spiele? Bayern gegen Manchester, Bayern gegen Paris. Es sind immer dieselben, die wieder aufeinandertreffen. Immer das Gleiche. Und mich nervt dabei dieser Grundgedanke vom Fußball, dass er doch so gerecht ist so und so der Sport der einfachen kleinen Leute ist. Oh, ich ertrage diese Lügerei nicht mehr, auch dass ich mir das selber auch immer noch schönrede hier und da.
Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Ich meine,
nenn mich ein
Trottel. Ich habe da vielleicht, also so bescheuert das auch klingt, ich habe da vielleicht nächste Saison gar nicht so schlechte Voraussetzungen, wenn ich mal statt Bayern und Leverkusen und Hoffenheim und Leipzig vielleicht eben St. Pauli, Karlsruhe, weiß ich nicht, wen gibt es da noch? HSV, Sandhausen, Bochum, meinetwegen. Sandhausen ist, glaube ich, auf dem Abstiegsrang aktuell.
Heidenheim.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ein paar, nennen wir es mal humanere Teams, ja, ein paar gestandenere Stadien, auch wenn die wahrscheinlich zumindest mal zur Hinrunde noch nicht betretbar sein werden. Auf jeden Fall, dass du mal einen kleinen Atmosphärenwechsel hast. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich will oder es gut finde, dass mein Verein absteigt, um Gottes Willen. Aber es ist vielleicht gerade nach dieser Fußballsättigung, ja, die ich auch wirklich auch habe, da kann ich mich dir anschließen, auch wenn ich jetzt nicht aktiv das boykottiere. Ich gucke mir die Schalke-Misere jedes Wochenende an und dann war es das für mich auch eigentlich. Also ist mir auch aufgefallen, ja. Früher habe ich mir dann öfters noch die Highlights von anderen Spielen angeguckt, hier alle Spiele, alle Tore und alles. Das ist alles seit knapp einem Jahr nicht mehr so. Und vielleicht ist es ganz gut, da eben mal so einen kleinen, so einen kleinen Atmosphärenwechsel zu haben, einen kleinen Tapetenwechsel. Auch wenn ich, und das möchte ich auch betonen, natürlich möchte, dass mein Verein schnellstmöglich wieder in erfolgreichere Zeiten kommt.
Dann brechen wir jetzt hier mal den Fußball ab. Warum wir uns eigentlich getroffen haben, war ja ein anderes Ereignis, was am Wochenende stattgefunden hat. Man kann ja
was? Durchaus sagen, es gibt andere Sportarten außer Fußball? Glaube ich nicht.
Willkommen im aktuellen Hassstudio. Am Ende noch ein kurzer Sportblock. Ja, tatsächlich gab es ein anderes Wochenendereignis und man kann ja bei dieser Sportart immer von einem Wochenendereignis sprechen, weil es dauert von Freitag bis Sonntag und die Sprache ist von der Formel 1. Wir haben letzte Woche unsere kleine Vorschau gemacht, 3 Stunden oder so, und da haben wir uns der Formel 1 Saison 2021 gewidmet, die einige Besonderheiten hervorbringt, nämlich, dass es den Sohn von Michael Schumacher jetzt in der Formel 1 gibt, Mick Schumacher, Sebastian Vettel aus deutscher Sicht hat ein neues Team mit Aston Martin, was früher Racing Point war, und Fernando Alonso ist wieder da, und in den Tests in Bahrain vor 2 Wochen konnte man sehen, dass es eventuell doch wieder spannend werden könnte. Nämlich Max Verstappen macht mit dem Red Bull, mit dem Honda-Motor, ziemlich gute Figur. Und am Wochenende, ja, wie lief das Wochenende, Fabi?
War richtig geil, ja. Also muss ich einfach mal so sagen, war einfach richtig geil, mal wieder die Motoren zu hören, wieder Formel 1 zu sehen. Ich habe mich extrem drauf gefreut und bin auch glücklich, dass wir eben diesen Eindruck zumindest mal größtenteils bestätigt bekommen haben, ja, dass es eben für Lewis Hamilton dieses Jahr alles andere als einfach wird, auch wenn er dieses Rennen mal wieder gewonnen hat, aber durchaus auch durch sein fahrerisches Können, ja, also es sind ja immer die Stimmen laut geworden, die sagen, ja, im Mercedes, da wird ja jeder die Rennen gewinnen. Ich glaube schon, dass man in dem Rennen gesehen hat, dass es eben nicht nur auf das Auto ankommt, sondern eben auch, wie du deine Reifen behandelst, ja, wie du die Strategie fährst. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle und das hat dieses Rennen mal wieder eindrucksvoll bewiesen und deswegen ist der Sport einfach auch so toll, ja, auch weil du, ich habe jetzt ein Favoritenteam, aber viele gucken halt den Sport auch eben und gucken aufs ganze Feld, ja, haben jetzt nicht den einen Fahrer, auf den sie sich fokussieren, oder das eine Team, auch nicht ich, sondern haben dann eben den Kampf hinten, den Kampf im Mittelfeld, den Kampf vorne, und das ist eben so ereignisreich, ja, und gerade bei der Formel 1 gibt es so viele Sachen, über die man reden kann. Es ist toll, dass sie wieder zurück sind und jetzt ist leider wieder eine kleine Pause, ja, ich glaube, das nächste dann am 18. April müsste es sein.
Genau, in 3 Wochen.
Aber es war auf jeden Fall ein guter Einstand, ja, auch wenn ich den Einstand letztes Jahr noch besser fand, einfach weil mein Lieblingsfahrer aufs Podium gekommen ist. Aber das zu vergleichen wäre jetzt auch schwachsinnig. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg und macht auf jeden Fall Lust auf mehr und Lust auf die gesamte Saison.
Also fangen wir doch mal mit der ersten Erkenntnis an, dass Mercedes in den Testtagen in Bahrain vor 2 Wochen noch nicht volle Power gefahren ist, weil der Unterschied jetzt zu diesem Wochenende, also fing schon am Freitag mit dem ersten Training an, dass die Mercedes so ganz, ganz zuverlässig wieder die ersten, in den ersten 3, 4 Plätzen zu finden waren. Das war dann doch wieder so ein bisschen, ich fand es ein bisschen ernüchternd, weil man da doch ein bisschen gehofft hat, dass sie vielleicht doch ein bisschen stärker schwächeln, vielleicht doch mehr Probleme haben. Was hast du gedacht, also vor dem Wochenende? Dachtest du, dass die Mercedes stärker sind oder genauso stark sind oder vielleicht sogar schwächer?
Also vor dem Wochenende heißt ja, sprich vor den ersten Trainings. Also ich habe schon, ja, das ist nicht das erste Mal, ja, dass in den Testfahrten bisschen die These gebracht wurde, dass Mercedes nicht mehr das stärkste Auto haben. Das gab es mit Ferrari schon, das gab es auch vorher schon mit Red Bull. Und auch dieses Mal war mir eigentlich klar, dass der Unterschied nicht so riesig sein kann. Ja, also Mercedes, die haben nicht gerade in dieser Saison, wo es aufgrund der Corona-Phase nur wenige Entwicklungsmöglichkeiten gab, da können die nicht so krasse Rückschritte machen. Ja, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Aber was das Rennen und auch das Quali dann gezeigt hat, dass Max Verstappen auf jeden Fall sich in seinem Red Bull überhaupt nicht verstecken muss. Ja, also letztes Jahr war er noch die ganz klare Nummer 3. Das kann man nicht anders sagen. Manchmal hat es dann auch zu einem Sieg gereicht bei einem Rennwochenende. Aber das war eben eher die Ausnahme. Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr, wenn eben da die Technik und alles mitspielt, das ist bei Mercedes öfters leider der Fall als bei Red Bull in den letzten Jahren, dann kann Verstappen durchaus um 1 und 2 mitfahren und das nicht als Außenseiter, sondern als Mitfavorit. Also ich schätze die Chancen Hamilton-Verstappen aktuell definitiv 50-50 einfach, weil der eine aktuell das schnellere Auto hat, Max Verstappen im Red Bull, da auch der wesentlich aggressivere und einfach auch gierigere Fahrer ist, würde ich sagen. Aber du hast dann auf der anderen Seite immer noch einen Lewis Hamilton, der wahrscheinlich, sorry an alle Schumi-Fans, aber wahrscheinlich mit der beste Fahrer aller Zeiten ist und in einem der besten Autos aller Zeiten. Und dann wird es halt auch einfach nicht so einfach. Und jetzt bei dem Rennen, da gibt es auch ein Incident, auf dem wir gleich natürlich zu sprechen kommen werden, aber bei dem Rennen, da hätte es wirklich bis zum letzten Turn, bis zur letzten Kurve, stand wirklich nicht fest, wer dieses Rennen gewinnen wird. Und genau das wollen wir sehen. Und eben nicht, dass Lewis Hamilton mit 20 Sekunden Vorsprung da die Ziellinie überquert. Ja, deswegen, ich bin zufrieden und hoffe, dass wir das nicht nur zum ersten, sondern zum, alle Rennen sehen werden.
Dann lass uns doch mal direkt ins Qualifying gehen, weil da lief das ja auch so ein bisschen wie erwartet, dass Max Verstappen, Max Verstappen doch sehr sicher die Pole geholt hat, auch mit einem relativ großen Vorsprung, ich glaube 5 Zehntel Vorsprung vor
Lewis Hamilton. 4 Zehntel, ja.
4 Zehntel vor Lewis Hamilton, was ja schon deutlich war und auch einiges über die Power, das Red Bull verrät. Andererseits fand ich dann halt schon, dass wenn man bedenkt, dass Mercedes auch im letzten Jahr so ein bisschen Anlauf brauchte, um dann sozusagen in die Spur zu kommen, am Ende die Platzierung 2 und 3 doch ziemlich deutlich. Und wenn man das jetzt auf die jetzt laufende Saison überträgt, das Potenzial, was Mercedes jetzt noch ausfahren kann, da wird mir dann doch schon wieder ein bisschen Angst und Bange, dass es eine relativ langweilige Saison wird. Gerade auch, weil Sergio Perez bei aller Sympathie auch nicht der Siegfahrer ist, der Red Bull da zur Seite steht. Schon besser als Pierre Gasly oder letztes Jahr Alexander Albon. Aber ich habe nicht so das gute Gefühl da bei der Angelegenheit. Und ich glaube eher, dass es dann halt doch eben Lewis Hamilton wird, der noch mehr aus dem Auto herausholen wird. Und man muss ja sagen, es wurde relativ wenig getestet. Vor der Saison und als auch jetzt an den Testtagen, jetzt an diesem Wochenende. Wenn man sich vorstellt, dass da Mercedes noch mehr rausholen kann aus dem Auto, und auch Valtteri Bottas stärker wird, auch wenn ich ihn jetzt nicht besonders schwach fand. Also es war halt ein ganz klassischer Bottas, fand ich. Fährt vorne mit, aber es fehlt immer so ein bisschen das extra Prozent, was ihn zum Siegfahrer macht. Dann glaube ich nicht, dass das eine gute Saison für Red Bull wird, sondern eher enttäuschend.
Boah, da würde ich eigentlich nicht mitgehen, ja. Also einfach, weil du da die letzten Saisons auch in Relation setzen musst. Und in den letzten Saisons war Red Bull einfach der Rennstall, der immer noch die klare Nummer 2 war, hinter der aber lange dann eben nichts kam, aber trotzdem Mercedes nur in Ansätzen gefällig werden konnte. Also da sind sie jetzt in einer anderen Rolle, ja, sind jetzt definitiv Mitstreiter. Das haben sie mit dem Auto bewiesen an diesem Wochenende, insbesondere eben im Qualifying, auch wenn, du hast schon angesprochen, Sergio Perez da leider enttäuscht hat. Aber auch da würde ich ihm jetzt zumindest mal noch ein paar Rennen Zeit geben. Er hat auch klar gesagt, ich werde 2-3 Rennen brauchen, bis ich mich da zurechtfinde in dem Auto. Das ist ein krasser Umstieg für ihn und hatte ja leider auch im Rennen dann Probleme, zumindest mal vor dem Rennen. Hat sich aber dann auch echt gut zurückgekämpft, also ist auch es gab noch andere Kandidaten, aber man kann Sergio Perez durchaus ohne Kritik zum Fahrer des Tages, also Driver of the Day,
auf jeden führen. Fall. Also das war krass, aber da kommen wir gleich später zu, warum er tatsächlich auch für mich, ich habe dann auch abgestimmt bei F1.com, warum er zum Fahrer des Tages für mich wurde. Aber ja, führ mal weiter aus. Sorry, hab dich unterbrochen.
Ja, alles gut. wenn wir kurz beim Qualifying noch bleiben, was natürlich enttäuschend war, war dann am Ende, ja, wie leider so oft in letzter Zeit, Sebastian Vettel. Auch wenn man ihn, zumindest mal was das Quali angeht, ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil da wurde nicht nur ihm, sondern auch, ich wollte schon Christian sagen, Esteban Ocon und auch Mick Schumacher, wobei man bei Mick Schumacher auch sagen muss, der hätte es jetzt wahrscheinlich nicht ins Q2 geschafft. Wurde durch einen Dreher, durch einen Spin, den letzten Turn von Nikita Mazepin, wurden ihm oder ihnen mehr oder weniger die Rundenzeit ein bisschen kaputt gemacht. Weshalb ich glaube schon, dass Vettel es relativ einfach ins Q2 geschafft hätte. Ob es dann fürs Q3 gereicht hätte, weiß ich nicht. Gerade wenn es ein Ocon auch schafft, weil der Aston Martin, der hat dann doch übers gesamte Wochenende doch ein bisschen enttäuscht. Ja, also man hat sich ein bisschen mehr Pace erhofft. Bei Alpine das Gleiche, aber die Realität ist, dass wahrscheinlich sogar Alpha Tauri aktuell ein besseres Auto hat als eben der Aston Martin, und das ist nicht der Ansatz, nicht der Anspruch von den Jungs in Grün, und das gilt es jetzt zu verbessern, und dem Vernehmen nach werden die auch schon größere Updates durchführen, auch bei Alpine zum nächsten Wochenende, um das eben in den Griff zu kriegen, weil das natürlich nicht der Anspruch ist von Aston Martin beim ersten Rennwochenende einen Punkt zu holen, gerade wenn die Konkurrenz bei Ferrari und bei McLaren, die wirklich wieder mal einen Step nach vorne gemacht haben, beide, Ferrari natürlich ein bisschen größer im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch die beiden McLaren haben wieder gut abgeliefert, und das sind wahrscheinlich die größten Konkurrenten um Platz 3 aktuell, und da ist für Alpine und Aston Martin natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend, dass sie da mit Platz 9 und 10 aus dem Quali rausgehen und auch im Rennen da wirklich keine guten Punkte gesammelt haben.
Was ich aber, ich würde jetzt mal so zwei Überraschungen des Qualifyings für mich benennen. Das eine erstmal als Fahrer war doch Yuki Tsunoda, der auch im Q1 im ersten Qualifying doch eine sehr starke Leistung gezeigt hat und relativ weit nach vorne gefahren ist. Dann es auch leider nicht mehr ins Q3 geschafft hat, aber trotzdem als Einsteiger finde ich eine extrem solide Leistung, und das hat er auch dann später im Rennen bestätigt, als er auch einmal, ich glaube, war es Fernando Alonso, ganz gut abgekocht hat. Oder war es Vettel? Vettel? Für Alonso? Ich komme nicht mehr drauf. Also wirklich starke Leistung, gutes Debüt. Und als Team fand ich Ferrari überraschend gut. Also nach der Katastrophe vom letzten Jahr, auch den Erwartungen, die man an das Team haben musste, waren die Plätze von Leclerc und von Carlos Sainz mehr als beachtlich.
Also Ferrari, wenn beide Ferrari ins Q3 kommen, ist das definitiv zum letzten Jahr ein Riesenfortschritt. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein dieses Jahr, dass eben beide Ferraris geschafft haben. Und wie du schon gesagt hast, P4 von Leclerc ist wirklich ein super Ergebnis für Ferrari. Einfach, man darf die eben nicht zu sehr an dem Namen messen aktuell. Ja, die haben letztes Jahr wirklich richtig, richtig schlechtes Auto gehabt und haben das gut aufgeholt dieses Jahr. Es reicht natürlich nicht für die oberen zwei, ja, sprich Red Bull und Mercedes. Aber mit McLaren wird man sich um den Platz 3, denke ich, messen, auch wenn ich die Jungs in Orange da ein bisschen vorne sehe. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die eben durchaus ein konkurrenzfähiges Auto wieder haben. Und wen ich noch hervorheben möchte, der ist leider im Rennen, der tat mir extrem leid, dass der sich das da ein bisschen selbst versaut hat, ist Pierre Gasly. Der hat wirklich mit P5 auch wirklich einen guten Platz im Qualifying eingefahren. Der holt ja sowieso, hat er ja im letzten Jahr bewiesen, aus dem Alpha Tauri wirklich eine Menge raus. Das ist wirklich beeindruckend, was der aus dem Auto rauszaubert. Und konnte sich eben da vor beide McLaren setzen, vor beiden Alpines, vor beide Aston Martins. Das ist durchaus eine sehr respektable Leistung, die er leider im Rennen nicht belohnen konnte.
Ja, und bei Vettel, da muss man sagen, hast du Scheiße am Fuß. Also das gute alte Andreas Brehme-Zitat. Also erstmal, dass er sozusagen Leidtragender von diesem Dreher von Nikita Mazepin war. Und dann war es ja auch nicht ganz sicher, hat er wirklich die doppelt geschwenkte gelbe Flagge übersehen? Also das war schon sehr, sehr unglücklich. Wobei auch im Rennen mit nur einem Stopp dann doch so weit hinten zu liegen, schon sehr, sehr, sehr enttäuschend. Aber mal sehen, wie lange er da auch Zeit hat, sich tatsächlich im Team einzufinden. Aber lass uns mal zum Rennen kommen. Es fing ja schon mal in der Einführungsrunde an, dass Sergio Perez, der relativ weit vorne stand, in der Einführungsrunde auf einmal die ganze Maschine ausging und man die Angst haben musste, dass er da nicht am Rennen teilnehmen werden wird können.
Ja, genau das dachte ich mir auch. Also ist bei der, um es vielleicht ein bisschen deutlicher zu erklären, bei der Einführungsrunde ging sein Wagen wirklich von der einen auf die andere Sekunde aus. Ja, da konnte er auch nichts für. Hat das dann abgestellt und alle dachten, okay, das war's jetzt für ihn. Dann wurde eine extra Einführungsrunde eingelegt, aber dann hat er den Wagen doch nochmal anbekommen und konnte dann zum Glück trotzdem mitfahren, aber musste eben aus der Boxengasse starten, was natürlich beim Start ein extremer Nachteil ist.
Jetzt muss ich kurz mal fragen, hat er auch die zweite Einführungsrunde mitgemacht? Ich glaube schon, oder?
Ja, müsste ja. Also er müsste dann wieder mit eingestiegen sein.
Ja, also sozusagen den Wagen anstellen, in die Box fahren und von der Box aus starten, hätte er auch so einen gewissen Vorteil gehabt, wenn er nur eine Runde Einführungsrunde gefahren wäre, sprich ein bisschen mehr Benzin im Auto zu haben, was ja in der Formel 1 nicht ganz unwichtig ist.
Gut, du hast vielleicht ein bisschen mehr Benzin im Auto, aber da sind deine Reifen ein bisschen kühler, ne? Also den Vorteil hast du auch direkt wieder durch den Nachteil ausgeglichen.
Aber um jetzt mal ins Rennen zu kommen, der Start verlief ganz gut, aber natürlich am Anfang dreht sich einer sehr, sehr frühen Stelle im Rennen Nikita Mazepin aus dem Rennen heraus und das war, glaube ich, jetzt der dritte Dreher an dem Wochenende, wenn ich jetzt mitgezählt habe. Ist er wirklich so ein guter Fahrer, von dem ihr auch beim bei der Vorschau gesprochen habe, weil der Eindruck, den er so hinterlässt, dass er dreimal mit dem Wagen wegdreht, wirkt eher anders.
Ja, ist natürlich ein extrem gebrauchtes Wochenende für ihn gewesen. Ja, aber war einfach schlecht das Wochenende für ihn. Anders kann man das nicht sagen. Aber es ist doch ein bisschen, bei aller Antipathie ihm gegenüber, es ist doch ein bisschen früh und auch ein bisschen unfair, ihn jetzt als schlechtesten Fahrer da zu deklarieren. Einfach weil der Haas auch wirklich, wirklich schwer zu handeln ist. Ja, Mick Schumacher hat sich ja dann, ich glaube, eine Runde später auch selber gedreht, hat dann einfach das Glück, dass er dann nicht in die Bande knallt, sondern sich dann nochmal fängt auf dem Kiesbett. Der Haas ist einfach ein schlechtes Auto, ja. Das ist mit Abstand das schlechteste Auto auf dem Grid. Selbst der Williams zockt den ganz locker ab. Und da gilt es einfach für die beiden Fahrer, ihre Erfahrung zu sammeln in der Saison und zu versuchen, einigermaßen guten Pace zu haben und mit ganz, ganz, ganz viel Glück vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Aber es gilt für die Fahrer einfach jetzt erstmal ihre erste Formel-1-Saison zu machen. Mick Schumacher hat bis auf den ersten Dreher auch ein solides Rennen gefahren, ja. Ich glaube, man darf ihn einfach nicht an diesem Auto bemessen. Ja, alles andere als 0 Punkte am Saisonende wäre eine absolute, ein absolutes Wunder fast schon. Es sei denn, es gibt dann wieder ein Rennen, wo Autos ausfallen. Und deswegen würde ich auch diesen Dreher von Mazepin, ist natürlich ganz lustig fürs Internet, für die ganzen Bilder und die ganzen Videos, die da entstehen, aber ihn da jetzt als schlechten Fahrer zu deklarieren, da würde ich auch noch nicht mitgehen.
Aber wie, ich hatte das ja in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, wie siehst du das mit Günther Steiner? Der wirkt im Moment wirklich fast wie von allen Lasten befreit, dass er kein Fahrerpärchen hat, was irgendwie abliefern muss, sondern also, ich weiß nicht, hat der noch ein anderes Wort außer lernen, lernen, lernen an diesem Wochenende gesagt? Also wirklich, er wirkt ja mega tiefenentspannt und hat fast keine Erwartung außer lernen, lernen, lernen an Mick Schumacher und Nikita Mazepin.
Ja, jetzt wird hier gerade bei mir gebohrt. Auf jeden Fall.
Hörst das ist bestimmt Günther Steiner, der jetzt in deiner Wohnung will und Stellung nehmen will.
Auf jeden Fall. Die Haas-Leute, da muss man sich vor Augen führen, das Team stand wirklich vor dem Aus finanziell. Ja? Also die Corona-Pandemie hat das Team hart getroffen und die waren händeringend auf der Suche nach Sponsoren. Da hat man jetzt auf der einen Seite Uralkali, ja, das Unternehmen, russisches Stahlunternehmen, was eben dem Vater von Nikita Mazepin gehört. Und Günther Steiner gibt das ja mehr oder weniger auch selbst zu, ne, dass da auch eben das mit der Grund ist, warum Mazepin da im Auto sitzt und eben auch 1&1 als Sponsor, ja, die auch verlangt haben, dass da eben ein deutscher Fahrer dabei ist mit Mick Schumacher. Haas ist eben extrem auf dieses Geld angewiesen und konnte demzufolge nicht ins Auto investieren, ja.
So, dann ging das Rennen weiter. Gleich ein paar hundert Meter weiter hat sich dann Pierre Gasly, was du ja schon erwähnt hattest, den Frontflügel abgefahren und fiel weit, weit, weit zurück hinter Mick Schumacher und hat ihn ja sehr spät im Rennen irgendwann mal einholen können. Aber ja, auch ein total gebrauchtes Wochenende dann für den armen Jungen.
Ja, tat mir auch sehr leid. Wäre bestimmt auch nochmal spannend geworden, ihn eben da von P5 starten zu sehen und das Rennen machen zu sehen. Wäre nochmal spannender geworden im Mittelfeld, hat mich, ja, war echt schade für den Jungen. Ja, ich finde ihn echt sympathisch, aber am Ende ist es halt auch sein Fehler gewesen. Ja, muss man eben auch sagen, er darf da eben nicht mit so viel Geschwindigkeit reingehen und das weiß er auch selber, dass das sein Fehler war und wird daraus lernen und beim nächsten Mal auch besser machen.
Für mich die größte Überraschung als Team an diesem Wochenende war tatsächlich Alfa Romeo. Also wie der Wagen sich jetzt auch entwickelt hat in den letzten 2 Jahren, ist, finde ich, äußerst beachtlich. Und dass das alte Zirkuspferd Kimi Räikkönen da immer noch ganz solide mitfahren kann, aller Achtung. Auch Antonio Giovinazzi, der jetzt auch bei der letzten Folge von Starting Grid oder bei der Vorschau von Starting Grid auch eher so als Fahrer, der nicht zu den Top-Fahrern gehört, dass der ja doch am Ende mit, glaub, Platz 12 ganz gut dabei war, hat mich doch schon sehr gefreut. Auch, ja, weil das Sauber-Team, was der Alfa Romeo eigentlich ist, ja doch ein durchaus sympathisches Team ist. Und da habe ich mich, ja, wie gesagt, gefreut.
Ja, kann ich mitgehen, ja. Also, es war schon vorhinein, ja, es war nicht klar, aber es hat sich schon angedeutet, dass die eben vor Williams und Haas sind, aber eben doch ein bisschen hinter den Mittelfeldteams. Aber anscheinend aktuell können die auf jeden Fall mit, zumindest mal mit Alpine und Aston Martin mithalten. Muss man gucken, wie sich das über die Saison entwickelt. Ja, wie gesagt, schon zum nächsten Rennen werden da ein paar Updates vorgenommen. Ja, freut mich auch, ja. Ich finde das Team cool, ich finde das Auto cool, ja, vom Aussehen ist für, habe ich auch im Podcast gesagt, für mich das Schönste auf dem Grid. Ja, ich finde es wirklich bemerkenswert. Ja, ich finde das wirklich. Alfa Romeo hat ja auch so ein bisschen dieses, ja, ich will nicht sagen das Schöne, aber auch die Namen, ja, das ist ja dieses typisch italienische, so, keine Ahnung, was gibt es da für Autos? Giulietta zum Beispiel. Ja, also keine Ahnung, das Team macht einen guten Eindruck auf mich, hat ein cooles Fahrerpärchen auch, ja, auch wenn das manchmal nicht ganz so harmonisch rüberkommt, was Kimi da über den Funk da weitergibt. Aber ja, kann ich mitgehen. Ob das jetzt die Überraschung war, weiß ich nicht. Eine auf jeden Fall. Ich gucke gerade nochmal auf die Ergebnisse. Ja, kann man schon mitgehen.
Also zu Nuda, ja, auf Platz 9 fand ich auch eine sehr, sehr schöne Überraschung. Alle anderen Ergebnisse weiter vorne waren, also wenn wir jetzt noch Ferrari mit gutem Willen reinrechnen, war das ja wirklich doch mit die größte Überraschung, dass Yuki Tsunoda in seinem allerersten Rennen so stark abschneidet und vor allem auch in die Punkte fährt.
Ja, was mich eben interessieren würde, ist, wie Gasly im Vergleich abgeschnitten hätte. Ja, also das hätte mich wirklich sehr interessiert, ob er da eben eher zwischen bei Leclerc und Ricciardo rumgefahren wäre oder eben mit Lando Norris um Platz 4 gekämpft hätte. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Haben wir leider nicht gesehen, vielleicht im nächsten Rennen, dann haben wir auch einen besseren Blick auf eben dieses vordere Mittelfeld, weil wie gesagt, aktuell der Alfa Tauri scheint schneller zu sein als der Aston Martin und auch als der Alpine.
Und, ich würde auch sagen, als der Ferrari, wenn man wie gesagt, Gasly jetzt so das Wochenende gesehen hat, das wäre ja auch für Ferrari ein Problem geworden.
Ungefähr auf einem Level würde ich jetzt sagen. Eben. Wir haben jetzt ein Rennen gesehen, da müssen wir jetzt ein paar mehr abwarten. Die Strecken verhalten sich ja auch die Autos verhalten sich ja auch anders auf den jeweiligen Strecken und da können wir uns ein besseres Urteil darüber bilden, ja. Wen ich vielleicht noch ansprechen würde, weil ich den wirklich gar nicht so schlecht fand, also besser als ich erwartet habe, obwohl er am Ende ausgeschieden ist, ist tatsächlich Fernando Alonso.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Der hat wirklich, habe ich nicht erwartet, ja, ich hätte Ocon sogar zumindest mal in Bahrain leicht vorne gesehen. Ja, hat auch Pech gehabt, Ocon, muss man sagen, aber Alonso hat wirklich besser performt, als ich gedacht habe. Ja, hat viele gut abgebrüht, hat seine Erfahrung manchmal auch spielen lassen, musste dann leider aufgrund einer sehr doofen Aktion raus. Ja, ihm ist, glaube ich, klingt jetzt blöd, ne, aber ich habe es tatsächlich heute Morgen gelesen, ihm ist wohl eine Sandwich-Tüte in den hinteren Bremsbereich gelaufen und dadurch ist der Thermobereich da ein bisschen überhitzt und er konnte nicht weiterfahren. Natürlich extrem ärgerlich.
Das wäre letztes Jahr nicht passiert. Das wäre letztes Jahr nicht passiert ohne Fans. Aber tatsächlich, ja, Fernando Alonso in der Airbox mit Reifen dran. fand ich auch schön. Also ich fand erstmal gut, dass man gesehen hat, er ist ein Racer, er hat nichts verlernt. Und wenn er jetzt noch die nötige Power unterm Hintern hätte, wäre das definitiv einer, der unbedingt immer in den Punkten landet. Und also aus nostalgischer Sicht fand ich es auch sehr schön, einfach zu sehen, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, und dann sieht man da immer noch in dieser Abkürzung MSC für Michael Schumacher, früher und heute Mick Schumacher. Ja, also für Nostalgiker wie mich ist das sicherlich ein schöner Anblick gewesen. Aber nichtsdestotrotz, starkes Debüt nach 2 Jahren aus der Formel 1 raus. Ich meine, auch in der Zeit hat sich die Formel 1 weiterentwickelt. Musst du auch erstmal machen. Gerade auch die Jungen wie Gasly, wie Norris, die dazugekommen sind in den letzten Jahren und regelmäßig bewiesen haben, oder Leclerc, die regelmäßig bewiesen haben, was für Top-Fahrer sie sind und sein werden, auch noch in Zukunft. Da muss man sich als alter Hase auch erstmal wieder beweisen.
Ja, total.
Dann kommen wir jetzt mal zu deinem Lieblingsteam, die Boys in Orange, McLaren. Und schon erstaunlich, was McLaren in den letzten 2 Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Dass sie jetzt so weit vorne immer wieder dabei landen, dass sozusagen mein Lieblingsfahrer Daniel Ricciardo und dein Lieblingsfahrer Lando Norris da so stark abgeliefert haben und auch tatsächlich auch die Ferrari und auch Red Bull immer wieder vor Probleme gestellt haben. Ja, und mit Lando Norris auf Platz 4 beweist eigentlich nur, die machen da eine Menge richtig.
Ja, total. Einfach guter Saisonstart gewesen. Also viel mehr ging da auch nicht. Also ich hatte zwischenzeitlich Hoffnung, als Bottas diesen totalen Fail-Boxen-Stop hatte, wo er, glaube ich, 11 Sekunden da stand. Da hatte ich kurz Hoffnung, dass es vielleicht zum Podium reicht, aber dann war der Abstand leider doch zu groß. Ich glaube, 9 Sekunden waren zwischen Bottas und Norris am Ende. Da muss man eben auf Fehler der Konkurrenz hoffen. Ja, Perez ist ja auch auf P5 nur eingefahren, ist ja normalerweise auch, zumindest was das Auto angeht, Top 4 Minimum. Ja, ich bin extrem zufrieden, bin auch froh, auch wenn ich da jetzt einen kleinen Seitenhieb gebe, dass Lando Norris sich da durchgesetzt hat am Ende, weil ich dann doch dachte, okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Ricardo Norris im Qualifying da direkt schlägt, das dachte ich nicht, aber im Rennen hat Norris sich dann doch bewiesen und hat mich für ihn einfach gefreut, weil ich mag den Jungen einfach, ja, ich finde den so klasse und Ich hatte schon so einen kleinen Hype, ne, weil der auch letztes Jahr eben mit dem Podium gestartet ist und dachte so, boah, komm, das wird doch eine Hammer-Sache. Aber ich beschwere mich auf gar keinen Fall über P4. Das ist für McLaren ein absolutes Top-Ergebnis und so soll es weitergehen, ja, bitte.
Ja, und mit Daniel Ricciardo, ich habe gerade am letzten Wochenende die Folge gesehen von Drive to Survive, als es darum ging, dass Daniel Ricciardo sozusagen in die letzte Saison startet, schon mit der Info, er wird wechseln, er wird zu McLaren gehen, und dann sieht man den ehemaligen Renault-Teamchef, der da auch sehr beleidigt ist, dass sein Fahrer nach einem Jahr schon die Segel streicht und seinen Abschied verkündet. Und wie er dann sagt, na, also er glaubt, das war ein Fehler, zu McLaren zu gehen. Und ich habe den Eindruck, nö, absolut nicht. Das ist genau die richtige Entscheidung. Wenn der McLaren sich jetzt während der Saison noch verbessern sollte, ja, warum soll dann nicht Daniel Ricciardo oder auch eben Lando Norris regelmäßig ums Podium fahren?
Ja, also dem ist gar nicht so viel mehr hinzuzufügen, ja, also Daniel Ricciardo kriegt da definitiv, sofern muss man einfach sein, das bessere Auto, ja, zumindest mal für diese Saison, mal gucken, wie es nächste Saison ausschaut mit den neuen Regeln, aber jetzt sind wir eben erstmal 2021 und hat da definitiv, ja, ein absolut konkurrenzfähiges Auto. Und
ein Team, ich finde auch ein Team, was sozusagen mehr auf seiner Wellenlänge tanzt, also bei Renault hast du immer das Gefühl gehabt, das gibt da so einen Kulturkampf zwischen der französischen Mentalität, und dann hast du da diesen australischen Sunny Boy. Die Franzosen, wenn man sie näher kennt, sind die Franzosen halt immer ein bisschen verbissen, sie sind sehr hierarchisch aufgebaut, und dann siehst du da Daniel Ricciardo, der ja quasi im Team gegen sein Teamchef quasi arbeiten muss und eigentlich nicht geliebt, sondern nur so gewertschätzt wird. Und ich glaube, jetzt mit Zac Brown, auch mit Seidel und mit Norris und dem ganzen Staff, glaube ich, ist genau der richtige Ort für Daniel Ricciardo. Und vielleicht hätte er sogar schon ein Jahr früher zu McLaren wechseln sollen, wenn er gekonnt hätte.
Ja, also wenn du mich fragst, was für ein Team sehe ich Daniel Ricciardo, dann würde ich da Ja, bin ich da eigentlich total zuständig. Ich finde bei McLaren die Hierarchie total faszinierend. Du hast mit Andy Seidel wirklich ein absolutes Genie am Werk, der das Auto Jahr für Jahr faszinierend weiterentwickelt, der auch faszinierende Strategien hat. Dann hast du mit Zac Brown einen, der das Team insgesamt einfach zusammenhält, der diese nötige Seriosität reinbringt, der schon diese Boss-Mentality hat, ja, aber auch eben immer für einen lockeren Spaß zu haben ist. Und dieses Driver-Pair mit Norris und Ricciardo, das ist einfach, also ich glaube, ich finde wenig Menschen auf der Welt, die das nicht zumindest mal cool oder interessant finden. Und ich bin gespannt, ja. Also Ricciardo hat sich gegen Ende auch gegenüber Sainz gut behauptet, ja. Zwischen denen lag nicht mehr viel. Also ich glaube ungefähr eine Sekunde, wenn nicht sogar weniger. Und Norris fand ich ganz spannend im Rennen. Er hatte zwischenzeitlich eben ein Duell mit Sainz, die zwei nebeneinander zu sehen, eben Sainz in seinem neuen Auto im Ferrari, der zwar im Vergleich zum letzten Jahr Schritte nach vorne gemacht hat, aber eben ja, an den McLaren leider aktuell nicht rankommt. Aber auch, um vielleicht da nochmal einen kurzen Turn zu machen, auch für Carlos Sainz fand ich es ein gelungenes Debüt. Ja, also der hat für Ferrari einen guten Job gemacht, ist Leclerc jetzt nicht so nah rangekommen, wie ich gedacht hätte, aber zumindest im Quali hat er es mal andeuten lassen. Also da war ja, ich glaube, Q2 war das, wo die eben kurz auf Softs gewechselt sind und dann 1 und 2 geworden sind und zwischen den beiden ein Tausendstel lag. Also Carlos Sainz, der kann Leclerc definitiv eine gute Competition bieten, da bin ich weiterhin von überzeugt.
Dann lass uns jetzt mal auf den Kampf um Platz 1 kommen. Zwischen, schon wieder wollte ich Jos Verstappen sagen, meine Güte, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Da siehst du, dass ich echt ein altes Semester bin, dass ich eigentlich beim Namen Verstappen immer erstmal an Jos denke und nicht an Max. Genau, und zwar eigentlich, also was du mir jetzt mal erklären musst, warum war die Power beim Red Bull am Ende nicht mehr da, dass Max Verstappen seine Aufholjagd gegen Lewis Hamilton fortsetzen konnte, sondern dass quasi ab dem Moment, an dem Max Verstappen Lewis Hamilton wieder vorbeilassen musste, wegen dieser komischen Regel, eigentlich die Power gefehlt hat, um diese Zehntel, die Sekunden, die er auch immer aufholen konnte in den Runden davor, auf einmal nicht mehr gehabt hat.
Das ist gar nicht so schwer zu erklären. Also Formel 1 ist ja ein Strategiespiel auch, ja, und Mercedes hat sich eben dazu entschieden, Lewis Hamilton sehr, sehr früh in die Box zu holen. Ein sogenannter extremer Undercut. Ja, du gehst vor deinem Kontrahenten in die Box, um eben deinen Reifenvorteil ausnutzen zu können. Die eine Runde, die du im Normalfall dann eben kürzer draußen bist, ja, die du früher draußen bist mit den neuen Reifen, um damit eben möglichst schnell Zeit aufzuholen. Red Bull hatte eben das Problem, sie hatten nur noch einen Satz harte Reifen für Verstappen. So. Das heißt, sie konnten nicht, wie man das im Normalfall ja in der Regel macht, nach dem Undercut von Hamilton direkt ihn in die Box schicken. Das hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Somit hat Hamilton irgendwann später nochmal gestoppt, sich nochmal harte Reifen neu draufgezogen und Verstappen musste eben warten und warten und warten, bis er dann in die Box kam, um sich den einen Satz, den sie noch hatten, draufzuziehen. Sprich eben sehr viel später, wodurch Hamilton viel Zeit gut machen konnte im Vergleich. Die Red Bull-Strategie wäre ja trotzdem aufgegangen im Normalfall, wenn es eben nicht diesen Incident da gegeben hätte mit Turn 4, also der Kurve 4.
Genau, das musst, ja, du noch mal, das musst du noch mal erklären. Also, oder ich probiere das mal mit, als ich bin ja der Laie von uns hier. Es war ja, oder es ist ja eigentlich verboten, die Strecke zu verlassen. Ja, also sprich sozusagen, dass der Wagen die Seitenlinien der Strecke mit allen vier Reifen verlässt und dann wieder auch auf die Strecke kommt. Das wurde an dieser Kurve 4 vor dem Rennen erlaubt. So habe ich das verstanden, dass man die Strecke an der Stelle verlassen kann, ohne dass es eine Sanktion gibt.
Also, erklär du das mal. Ist nicht so das ist nicht so falsch, aber auch nicht so richtig. Also,
dafür bist du ja da.
Jeder, der mal Formel 1 Quali oder Training geguckt hat, der weiß ab und zu, werden Zeiten aberkannt, annulliert. Ja, und das passiert eben meistens aufgrund dessen, dass der Wagen, wie du schon gesagt hast, mit allen vier Rädern die Strecke verlässt. Jetzt ist es so, im ersten Training ist das erlaubt gewesen, ja, die Strecke an diesen Turn zu verlassen. Da ist den Rennleitern eben aufgefallen, okay, viele Autos nutzen das, um da eben ja, Zeit gut zu machen, ja, abzukürzen im Endeffekt. Dann hat man sich dazu entschieden, okay, für die nächsten beiden Trainings und das Qualifying, die Zeiten, die über diesen Turn gefahren werden, sprich, wenn du da die Strecke verlässt, ja, dann wird deine Zeit annulliert. Aber, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, im Rennen war das sofern erlaubt. Ja, du durftest im Rennen diesen Turn verlassen. Allerdings, wenn du dir dadurch einen nachhaltigen Vorteil erschaffst, ja, dann wird die Zeit natürlich nicht annulliert, ja, weil du eben im Rennen bist und nicht im Qualifying, sondern du wirst eben eine Strafe kriegen. Das kann eine Sekundenstrafe sein oder eben du musst deine Position, wie es bei Verstappen der Fall war, an Hamilton zurückgeben. Also rein regeltechnisch, was da passiert ist, sprich Verstappen überholt Hamilton über diesen Weg, hat die FIA da gar nicht so falsch gehandelt. Nur, und da kann ich jeden Fan verstehen, der sich da eben fragt, Lewis Hamilton, da müssen wir jetzt nochmal kurz zurückspulen, der hat das im Rennen über 20 Mal gemacht. Ich glaube 29 Mal. Wie gesagt, das war eben auch vorerst erlaubt. Dann hat Red Bull an Max Verstappen weitergeben, hey, wir sehen die Mercedes, die nutzen diesen Turn da und werden nicht bestraft, dann mach du das doch auch. Da hat Verstappen gesagt, Moment, das ist doch ausdrücklich verboten gewesen. Hat Red Bull aber gesagt, nee, Mercedes macht das die ganze Zeit, die werden nicht bestraft, also kannst du das auch machen. So, Verstappen macht das auch und macht das eben bis zu dem Zeitpunkt, wo die beiden aufeinandertreffen. So, dann überholt Verstappen Hamilton durch diesen Advantage, durch diesen Vorteil, ja, und muss ihn wieder vorbeilassen. Und viele Fans fragen sich jetzt, warum darf Hamilton das die ganze Zeit machen? Und dann betrifft es einmal Hamilton im negativen Sinne und Verstappen muss ihn vorbeilassen.
Ja, aber eigentlich über die ganze Zeit, wenn du das 29 Mal machst, hast du 29 Mal einen Vorteil. Und den addiert
theoretisch schon. Vorteil. Ja. Theoretisch schon, genau. Und da regen sich jetzt eben viele drüber auf, kann ich auch nachvollziehen. Wobei ich jetzt gestehen muss, die FIA, ich kann, so schwer es mir fällt, das zu sagen, weil ich auch nicht zufrieden damit bin, ja. Aber ich kann zumindest verstehen, warum man in diesem Fall dann eingegriffen hat und bei den anderen nicht. Nur muss man sich eben dann die Frage stellen, ist das so sinnvoll, auch für die Kommunikation an die Fans? Und das hat Toto Wolff im Interview bei Sky danach eben auch gesagt, dass er findet, man sollte eben die Jungs racen lassen, ja. Und da muss man sich die Frage stellen, muss man nach einem Training so viel anpassen und dann sagt man, da ist es okay und da ist es nicht okay, sondern da ist es eben klüger und da werden auch die Stewards hoffentlich daraus lernen, dass man eben sagt, okay, entweder ihr dürft das machen oder ihr dürft es nicht machen. So, ob das dann gilt, ich darf das nur im Einzelfall machen, sprich, wenn keiner vor mir ist oder nur, wenn ich dadurch einen überhole, das ist kommunikativ maximal unglücklich und da hat die Rennleitung überhaupt kein gutes Bild abgegeben und ich hoffe, dass man da seine Lehren draus zieht, weil am Ende nimmt man Max Verstappen dadurch wirklich leider Gottes so einen Sieg aus den Händen, den er definitiv geholt hätte. Ja, und da ist es auch ein bisschen, da kommt es natürlich sehr blöd, wenn Lewis Hamilton das 29 Mal macht, dann überholt Max Verstappen ihn und dann haut er über Funk raus, ja, er ist zu weit nach außen gefahren. Ja, dann haben natürlich viele Fans direkt dieses negative Bild von ihm und alles maximal unglücklich, wirklich. Und das muss besser werden, ja. Wobei man auch sagen muss, ich quatsche hier schon wieder
zu viel, aber das ich freue mich über Info.
Das muss man auch dazu sagen. Gerade bei Bahrain ist es ja so, das ist eine Strecke, die kann konzeptioniert werden, ja, die kann angepasst werden. Das haben wir 2020 gesehen. Da hatten wir zwei Grand Prix auf der Strecke, einmal den Bahrain Grand Prix und einmal den Sakhir Grand Prix. Und das waren aber zwei verschiedene Strecken. Ja, also es war dieselbe Strecke, aber andere Ausführungen. Sprich, man konnte die Kurven anpassen. Ich hoffe, ich
also einmal ging es drumherum und da waren die Rundenzeiten unter einer Minute.
Genau, also du kannst quasi die Strecke umbauen, wenn man das mal ganz einfach sagen will. Hm. Und dieser Turn 4, der ist eben genau so ein Ankerpunkt, ja, wo du die Strecke umbauen kannst, ja, wo du eben in die eine und in die andere Richtung fahren kannst. Und da ist es extrem schwer, gute Track Limits zu schaffen, ja, dass du quasi nicht die Mauer zu weit fern hast und das nicht alles umbauen musst. Also das ist schon eine blöde Stelle, muss man auch anerkennen. Einfach nur, um das mal aufgebracht zu haben. Also man muss da auch die Stewards ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn das natürlich ihr Job ist, da für gute Regeln zu sorgen. Insgesamt eben ein Incident, der noch weiter für Diskussionen sorgen wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und der hoffentlich eben dann positive Konsequenzen haben wird, dass wir eben in Zukunft nicht dieses Hin und Her haben, dass wir auf einmal nicht vorm Fernseher sitzen und uns fragen müssen, okay, wieso muss der Verstappen den Hamilton denn jetzt vorbeilassen? Der ist doch völlig normal da an ihm vorbeigefahren, wie es tausende andere vorher gemacht haben. Da geht es eben die Lehren draus zu ziehen und positive Schlüsse draus zu ziehen und eben nicht das so weiterzuführen. Und das werden auch die Stewards und die Rennleitung gemerkt haben, dass da eben auch die Teams, wie gesagt, Toto Wolff, obwohl er eben der Sieger war, hat das auch zugegeben, Da muss es eben einheitlich liegen.
Also, dann machen wir jetzt mal da eine Schleife drumherum. Ich glaube, ich kann da auch nicht mehr viel beitragen. Das hast du sehr schön gemacht, Fabi. Aber jetzt nochmal Ausblick auf die Saison. Also, wenn ich jetzt sehe, wie gut Lewis Hamilton dann doch mithalten konnte im ersten Rennen, obwohl man ja sagen musste, dass der Mercedes noch große Probleme hat, dann wird mir doch wiederum, wie gesagt, echt Angst und Bange, dass wir eine relativ langweilige Saison sehen, wenn sich das Auto besser entwickelt und Lewis Hamilton da weniger Probleme haben wird. Weil im Rennen fand ich schon einigermaßen enttäuschend, dass Max Verstappen da nicht den Vorteil herausfahren konnte an Zeit, was ich im Training und im Qualifying dann als Erwartung aufgebaut habe.
Ja, das ist ein bisschen zu pessimistisch, meiner Meinung nach. Ja, also es ist überhaupt schon eine positive Sache, dass wir einen Red Bull da vorne haben, der um Platz 1 wirklich mitkämpfen konnte. Das hatten wir eben die letzten Jahre sehr, sehr selten. Ja, wie gesagt, letztes Jahr konnte man Nadelstiche setzen, aber man hatte jetzt kein Auto, wo jedes Wochenende man um die Pole Position, geschweige denn Platz 1 im Rennen gefahren ist. Und ich glaube, das sieht diese Saison eben anders aus. Es kann gut sein, gerade dadurch, dass Valtteri Bottas eben auch weitestgehend da hinter den beiden ist, dass Mercedes da einen leichten Vorteil immer noch hat, aber rein performance-technisch, und das kann man nicht leugnen, das ist eben so, hat Red Bull Stand jetzt das schnellere Auto auf der Strecke als Mercedes. Da gibt es natürlich immer noch Unterschiede, ja, also Mercedes hat zum Beispiel bessere Performance auf den Medium Tires, also auf den gelben Reifen als auf Red Bull, ja, da gibt es einzelne Unterschiede. Als Red Bull auf den Soften zum Beispiel. Red Bull kam auf den Softs noch nicht so gut klar. Deswegen hat man sich auch für diese Strategie entschieden. Und da muss man eben die Saison abwarten. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mitgehen, dass man jetzt besorgt sein muss. Ja, ich sehe das eher als positiven Impact und hoffe, dass wir eben solche Rennen, auch wenn der Ausgang natürlich maximal unglücklich war jetzt mit den Track Limits, aber rein, wenn wir es mal rein so sehen, dass wir bis zur letzten Runde eben Kampf um Platz 1 haben, ich glaube, da wird mir jeder Fan zustimmen, das ist das, was wir sehen wollen. Und aktuell sehe ich eben diesen Kampf mehr gegeben als in den letzten Jahren.
Dann beenden wir jetzt den großen Preis ganz offiziell hiermit von Bahrain und hoffen jetzt, dass in 3 Wochen in der Emilia-Romagna auf der Strecke in Imola wir ein wieder so spannendes Rennen sehen, wobei ich sagen muss, dieses Rennen war eigentlich nur dann spannend, als es darum ging, dass Max Verstappen aufholt auf Lewis Hamilton und die beiden dann endlich mal in einen Zweikampf kommen. Ansonsten fand ich, das Rennen hatte seine Längen, muss ich sagen.
Ja, das ist deine Perspektive dazu. Ich fand das Rennen insgesamt wirklich wirklich interessant, ja, einfach weil
es interessant, auch, ja, aber es hatte seine Längen. Also sag ich mal, das, was ja, ich sehen will, ist dieses Racing, die Favoriten, die gegeneinander kämpfen, und das gab es wirklich nur am Ende. Also wenn man sozusagen als so Couch-Experte wie ich einfach erst am Ende so die letzten 10 Runden einschaltet, das hätte mir gereicht.
Ja, das liegt dann aber auch manchmal an der Strecke. Ja, Bahrain ist auch eine sehr langwierige Strecke. Da werden wir auch noch Unterschiede in der Saison sehen. Insgesamt, egal wie man jetzt als einzelnes Rennen geguckt hat, kann man durchaus objektiv festhalten, dass das ein guter bis sehr guter Einstieg in die neue Saison war und definitiv sich in den nächsten Rennen hoffentlich bestätigen wird. Weil viele Leute hatten natürlich die Bedenken, dass Mercedes wieder allen davonfahren wird. Und das ist eben die letzten Jahre ganz klar so gewesen. Und jetzt hat Max Verstappen wirklich ein Auto, mit dem der Lewis Hamilton nicht manchmal gefährlich werden kann, sondern eben jedes Rennen. Und das gilt jetzt für Red Bull in den nächsten Rennen zu bestätigen. Ich habe da durchaus meine Hoffnung, ob es am Ende für einen neuen Weltmeister reicht. Ja, wir sind beim ersten Rennen, das können wir überhaupt noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall kein Weltmeister nach, lass es 14 Rennen sein. Ja, das glaube ich nicht.
Das hoffen wir jetzt mal, dass du recht hast. Und ja, hast du noch irgendwas zu dem nächsten großen Preis zu sagen in Imola? Irgendeine Erwartung, irgendeine Entwicklung von irgendeinem Team,
also, sagst,
das ist jetzt zu erwarten?
Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie Alpha Tauri sich schlägt, wenn eben beide Autos auf der Strecke sind. Ja, mich hätte sehr interessiert, wie Gasly abgeschnitten hätte. Und Imola ist eigentlich eine Strecke, ich bin zugegebenermaßen nicht so der größte Fan von Imola. Ja, ich finde da andere Strecken sehr viel spannender, einfach weil es da mehr Überholmöglichkeiten gibt als jetzt auf der Strecke. Aber im Endeffekt bin ich einfach froh, dass die Formel 1 zurück ist. Und nach Imola kommt dann auch schon, glaube ich, Portimao. Also wir haben da definitiv definitiv genug Rennen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen können. Ich glaube, das ist auch ein Doppelwochenende, oder? Bin ich da jetzt falsch informiert? Ich weiß es nicht.
Nee, da sind auch nochmal 2 oder 3 Wochen dazwischen. Am 2.5. wäre jetzt in Portugal.
Ah, na gut. Ja, trotzdem.
Aber also dann hast du eine kürzere Zeit, dann geht es direkt nach Spanien weiter. Aber ja, also allein schon, dass der Kalender dieses Jahr doch ein bisschen variantenreicher ist als letztes Jahr, wo einige Rennen doppelt wegen Corona stattfinden mussten, bloß halt anders hießen. Das macht schon eine Menge aus, finde ich. Also an Attraktivität der Saison. Also so wie es
der einzelne Rennen, ja.
Absolut. Also wenn du sagst, oh, dieses Jahr gab es, diese Woche Österreich, nächste Woche Steiermark. Da kann man als Fan ein identisches Ergebnis fast erwarten. Das ist ja schon gut. Ein bisschen langweilig.
ich muss ehrlich gestehen, Österreich ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstrecken.
Ich mag die auch.
Habe ich es anders gesehen. Aber es gab auf jeden Fall Fälle, wo man das definitiv so erwarten konnte. Silverstone,
ja, genau,
zum Beispiel.
Genau. Ja, du, dann, ich finde, wir haben genug gehasst und am Ende haben wir uns genug über den Formel 1, über den Motorsport gefreut und ja, harmonisches Ende.
Ja, klar, hat mich gefreut, Mann.
Mich hat's auch gefreut. Und wer dich unbedingt mal hören will, in deinem eigentlichen Metier als Schalke-Podcaster, der schaltet mal den Knappencast ein und findet dich bei Twitter als Kukurani in Anlehnung an Kevin Kurani. Genau.
So schaut's aus.
Ja, und ja, meine Wenigkeit, ekel-alfred-78 oder diesen ganzen Podcast bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer, einfach Plattsport eingeben und dann findet ihr uns und bitte bewertet uns bei Apple Podcast, gebt mal eine schöne Bewertung ab, wohlwollend, eine schöne Beschreibung, was wir hier für ein Content machen, 5 Sterne und ihr kommt in unsere mentale Ahnengalerie hinein. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen.
Ich auch nicht.
Dann kommt jetzt die
schöne Woche.
Ja, dir auch. Und jetzt kommt die Abspannmusik und ja, Leute, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.